Hallöchen, meine lieben Hörer. Bevor es mit der heutigen Interviewfolge losgeht, möchte ich euch einmal noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast natürlich nicht die Fachanwaltsberatung in eurem Fall ersetzt. Das soll er auch nicht. Ich erhebe auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wenn ihr euch in einem Fall wiederfindet, der rechtlich nicht ganz unkompliziert ist, den ihr nicht überschauen könnt, in dem ihr unsicher seid und von dem ihr euch erhofft, dass er durch diesen Podcast gelöst wird, möchte ich euch sagen, das kann ich hier nicht leisten und möchte euch da ganz klar an einen Notar oder Anwalt eurer Wahl verweisen, der euch da sicherlich besser weiterhelfen kann. Soweit mein Interviewpartner über persönliche Arbeitsweisen bzw. Bearbeitungsweisen spricht, so kann sich das im Einzelfall durchaus von der Bearbeitungsweise anderer Kollegen unterscheiden. Das begründet sich damit, dass der Rechtspfleger oder der Richter, jedenfalls der Entscheider bei Gericht, in seiner Bearbeitung nicht weisungsgebunden ist. Das heißt, es kann ihm da niemand reinreden. Er ist durch die Rechtsprechung und das geltende Gesetz in seiner Bearbeitung insoweit eingeschränkt und muss sich an diese Dinge halten, soweit aber im Rahmen von geltendem Recht und Gesetz die Entscheidung begründbar ist, ist jeder Kollege berechtigt, nach freiem Ermessen zu entscheiden. Das nur als kleiner Hinweis nebenbei. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallihallo, meine lieben Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bitte recht einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Wir sind schon bei Folge 6 und heute habe ich wieder die liebe Jutta bei mir sitzen und wir reden heute über das Thema Testamente. Jutta kennt ihr, wenn ihr Folge 4 auch gehört habt, sehr empfehlenswert, hört nochmal rein, meine liebe Kollegin. Und Jutta ist ihres Zeichens Nachlassrechtspflegerin unter anderem und hat sich jetzt heute nochmal Zeit genommen, mit mir über das Thema Testamente zu sprechen. Und wir starten nochmal direkt rein. Und da frage ich gleich, liebe Jutta, wozu sind Testamente denn eigentlich gut? Welchen Zweck verfolgt denn so ein Testament?
Ja, mit dem Testament will der Verstorbene oder der Erblasser ja genau seinen Nachlass regeln. Also bei vielen Leuten ist das so, dass sie ja bestimmte Sachen ganz bestimmten Leuten zukommen lassen wollen. Oft sind es auch Leute, die keine Erben haben, die dann zum Beispiel...
Was heißt keine Erben? Keine gesetzlichen Erben?
Erben haben, dass die zum Beispiel einen karitativen Verein einsetzen. Ja, also im Grunde Gesetze sind dafür da, um seinen Willen nach seinem Tode oder seinen Nachlass dann zu regeln.
Testamente meinst du?
Testamente.
Ja, ja, genau. Okay, also das heißt, im Gegensatz zu unserer letzten Folge, in der wir uns besprochen haben, geht es ja heute um die sogenannte gewillkürte Erbfolge. In der letzten Folge haben wir uns ja über die gesetzliche Erbfolge unterhalten. Das heißt, das Testament ist dann also das Instrument, wenn man von der gesetzlichen Erbfolge abweichen will?
Ja, ganz genau. Wenn man davon abweichen will, dann muss man ein Testament machen.
Okay. Und jetzt mal direkt zu deiner persönlichen Meinung. Bist du ein Fan von Testamenten? Ist das, oder was nimmt man da so auch aus dem Berufsalltag mit? Würdest du sagen, grundsätzlich Testament ja oder nein?
Also ich würde grundsätzlich sagen, ja, es ist schon sinnvoll, weil viele Sachen ja sind gesetzlich anders geregelt, als man sie haben möchte, und das sollte man sich schon gut überlegen.
Ja, okay. Also da möchte ich direkt auch sagen, ich bin da absolut deiner Meinung, weil man einfach viel zu viel erlebt, was durch falsch verstandene gesetzliche Erbfolge irgendwie vermurkst wird oder eben, wie wir auch letzt in der Folge 4 darüber gesprochen haben, wo du auch sagtest, du bist einfach häufig der Hiobsbotschaftsüberbringer, weil die Leute eben ihr Glauben aufgesessen sind. Und da kann man eben doch durch eine gut durchdachte, gewillkürte Erbfolge, also durch ein gut durchdachtes Testament sicherlich vielen, vielen bösen Erwachen sozusagen zuvorkommen.
Ne? Ja, das sollte man auf jeden Fall, ja.
Okay. Wenn wir jetzt beim Thema Testamente sind und wir sind jetzt einfach nochmal bei den Grundlagen so, dann würde ich dich einfach gerne nochmal fragen, erklär doch unseren Hörern nochmal in deinen Worten, welche Formen von Testamenten es gibt und
wie da die Unterschiede sind, auch in der praktischen Handhabung, sag ich jetzt mal, und auch von den Formalien her, genau, und wie sich das dann hinterher gegebenenfalls im Erbfall auswirkt.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass man ein handschriftliches Testament aufsetzen kann. Da muss wirklich alles von Hand geschrieben werden und damit kann man also ja seinen letzten Willen auch so niederschreiben.
Würdest du sagen, dass das ein häufiger Irrglaube ist, dass man Testament auch, also ein handgeschrieben, privatschriftliches Testament, so heißt es ja auch, dass man das auch zum Beispiel mit dem Computer oder der Schreibmaschine machen kann?
Ja, das leider. Oder wir haben es oft, wenn die die Oma oder die Mutter nicht so gut schreiben kann, dass die Töchter das dann aufsetzen und mit ihrer Handschrift und die Mutter das nur unterschreibt und das ist dann leider nicht wirksam. Es hat auch schon Sachen gegeben, dass die dass Testamente ausgegeben wurden und da teilweise Schriftzüge vorgedruckt waren. Und wenn man wirklich nicht alles mit der Hand schreibt, ist es unwirksam. Also Vorsicht vor solchen Sachen. Es muss alles wirklich von eigener Hand geschrieben sein. Okay. Das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen.
Okay.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein notarielles Testament eben zu errichten. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, man sucht einen Notar auf. Da kann man dann mit dem Notar das Testament bei ihm aufsetzen. Er beurkundet das. Oder man kann aber auch, das darf man auch ruhig mit Schreibmaschine machen, seinen letzten Willen aufsetzen und dann guckt sich der Notar das an und nimmt das dann als den letzten Willen in seine Urkunde auf und bescheinigt dann, dass das dein oder der letzte Wille ist. Ja, und dann gibt es auch noch eine besondere Möglichkeit für Ehegatten, das ist das gemeinschaftliche Testament. Da muss man aber dann auch beachten, dass es muss eine wirksame Ehe bestehen, also die Leute müssen verheiratet sein. Das ist so die
Scheidung darf nicht im Raume stehen, so,
Ja, genau. Ja, und da hat der Gesetzgeber auch denen die Möglichkeit gegeben, auch in Form eines handschriftlichen Testaments gemeinsam, das bedeutet, ein Ehegatte schreibt das handschriftlich und der andere schreibt dann drunter, das ist auch mein Wille und unterschreibt dann auch.
Ne? Okay, und das können aber nur die Eheleute machen?
Ja, das können nur Eheleute machen. Wenn man also noch nicht verheiratet war und dann so ein gemeinschaftliches Testament aufsetzt und danach heiratet, wird dieser Mangel nicht behoben. Es muss also im Zeitpunkt, wo man das wirklich aufsetzt, müssen die Leute verheiratet eine wirksame Ehe haben.
Das so also das heißt, es wäre dann unwirksam. Diese gemeinschaftliche Verfügung wäre dann nicht so wirksam wie die beiden damals Verlobten oder wie auch immer das gewollt haben.
Ja, man könnte das eventuell als jeweils zwei Einzeltestamente dann werten, aber es ist kein gemeinschaftliches Testament.
Okay. Und das kannst du ja auch notariell machen lassen, also das gemeinschaftliche Testament kannst du ja in beiden Formvarianten machen, ne?
Ja, das ist auch möglich.
Okay. Und wann ist welche Form von Testament ratsam? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, ratsam ist ein notarielles Testament, wenn Grundbesitz da ist. Oder auch, wenn man irgendwas Besonderes regeln möchte, was ein bisschen außergewöhnlich ist, ist es immer ganz gut, sich einen Notar zu raten zu ziehen.
Was rechtlich nicht so einfach
ist. Ja, was nicht, ja, genau.
Ja, okay. Also dann würdest du auch dazu raten, in solchen Fällen, wenn man sich da unsicher ist, einfach wirklich einen Fachmann aufzusuchen und sich da beraten zu lassen und da dann eben vielleicht mal eine Mark mehr auszugeben, bevor man dann hinterher oder beziehungsweise die eigenen Erben dann wirklich blöd dastehen. Ne?
Ja, das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn,
okay. Und vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, warum ein notarielles Testament gerade dann ratsam ist, wenn man Grundbesitz hat. Du hattest das in der letzten Folge, in der wir uns gesprochen haben, schon angedeutet und hattest sowas angedeutet, da ging es um den Grundbesitz, die Umschreibung, also quasi den grundbuchrechtlichen Eigentümerwechsel und dass man eigentlich einen Erbschein dafür braucht. Was ist denn, wenn man ein notarielles Testament hat? Wie ist das dann? Also angenommen, jemand verstirbt, hatte Grundbesitz und hatte ein notarielles Testament tatsächlich und setzt in dem notariellen Testament von mir aus tatsächlich seine gesetzlichen Erben ein. Wir nehmen jetzt einfach mal Mutter, Vater, Kind, der Vater stirbt und setzt seine Frau und das gemeinsame Kind je zur Hälfte zu erben ein, wie auch immer. Aber wie ist es dann, also der verstirbt und hinterlässt ein notarielles Testament mit dieser Verfügung?
Ja, dann reicht es aus, wenn dieses notarielle Testament vom Nachlassgericht eröffnet wird. Und gemeinsam mit dem Eröffnungsprotokoll ersetzt dieses notarielle Testament den Erbschein. Das heißt, okay, es erspart den Erben den Antrag auf den Erbschein.
Also das heißt, die Erben müssen in diesem Fall nicht nochmal gesondert zum Nachlassgericht, um dort einen Erbschein zu beantragen.
Genau.
Ah, okay. Gut, das heißt, du sagtest jetzt gerade zusammen mit dem Eröffnungsprotokoll, das bedeutet, die Erben bekommen nach der Eröffnung eine Niederschrift oder also so ein Protokoll darüber, was beim Nachlassgericht gemacht wurde. Und was kriegen die von dem Testament? Kriegen die jetzt das Original oder was kriegen die da?
Das Original des Testaments verbleibt beim Nachlassgericht.
Okay.
Aber die Erben bekommen dann eben eine beglaubigte Abschrift von dem Testament. Von dem
ganzen, also das ist eine beglaubigte Kopie dann, ja, mit einem Stempel drauf?
Ja, oder? Genau. Ja, okay. Verbunden mit dem Eröffnungsprotokoll.
Okay. Okay, und das reicht dann aus? Das würde dann so einem Grundbuchamt zum Beispiel reichen, um diese Grundbuchumschreibung dann vorzunehmen?
Wenn da eine ganz klare Erbfolge drinsteht, dann reicht das voll und ganz aus.
Okay, okay. Dann heißt das ja, das sind dann auch im Grunde vorgezogene Kosten, wenn ich das richtig sehe, oder? Weil die Kosten für den Erbschein, die sind ja dann hinfällig am Ende, ne?
Genau, die kann man sich dann sparen.
Okay. Also das heißt, wenn Mama und Papa jetzt schon vor zu Lebzeiten beim Notar notariellen Testament machen, dann sparen sie mir als Tochter sozusagen die Kosten, die ich für den Erbschein hinterher bezahle.
Genau, ja, weil der Erbschein dann nicht mehr erforderlich,
okay,
ist.
Okay, ja, das ist auch gut zu wissen. Gut, genau. Wir hatten jetzt gerade schon mal darüber gesprochen, dass ein Testament ja nicht wirksam ist, wenn du ein privates aufsetzt, wenn du das computergeschrieben machst, ne? Gibt es noch andere Fehler, andere Schwierigkeiten, die häufiger mal auftreten? Irgendwelche auch vielleicht unklare Formulierungen oder irgendwas, was dann immer murksig ist am Ende?
Ja, mit den unklaren Formulierungen ist natürlich so eine Sache, ne? Das Nachlassgericht oder auch der Nachlassrichter ist auch ein bisschen gehalten, das Testament auszudeuten.
Was bedeutet das?
Das heißt, man muss erforschen, was hat denn derjenige, der das Testament geschrieben hat, eigentlich damit bezwecken wollen. Und dabei muss das Nachlassgericht auch unter Umständen so äußere Umstände dann so in Frage ziehen. Und da gibt's auch so bestimmte Auslegungskriterien, aber letztendlich man muss versuchen, den Willen des Erblassers zu erforschen, je nachdem wie er dann halt die Redewendung geführt hat. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber durchaus auch machbar.
Okay, also das heißt, man versucht dann irgendwie zu ermitteln, was derjenige wohl gemeint haben mag, oder wie macht der Richter das? Also überlegt sich dann, was wollte der wirklich, oder wie läuft das dann ab?
Ja, also gut, erstmal den Wortlaut guckt man sich an, ne? Und wenn der ein bisschen unglücklich gewählt ist, dann muss man eben halt versuchen, anhand anderer Umstände, wenn man vielleicht weiß, dass die Enkelkinder immer dem Opa sehr wichtig waren und wenn da so eine Formulierung drin ist, die dann nicht so ganz eindeutig ist.
Die aber auf die Enkel hindeuten könnte.
Ja, dass man dann schon dann denkt, ach ja, der wollte, dass der Enkel zumindest einen Anteil bekommt, ja. Also es ist halt ein bisschen schwierig. Und man ist
also das heißt, man forscht dann auch in der Familie, also unter Umständen? Man fragt dann die Leute auch oder wie würde das dann laufen?
Ja, gut, wenn jetzt das Testament mit Hand geschrieben ist und man trotzdem einen Erbschein braucht, weil es kein notarielles Testament ist, dann ist das auch so, dass der Rechtspfleger in der Erbscheinsverhandlung dann auch so ein bisschen nach den familiären Umständen fragt. Weil der Rechtspfleger muss sich dann, weil er ja auch einen Antrag aufnehmen muss, der dem Richter so ein bisschen auch Anhaltspunkte gibt, auch halt bestimmte Punkte abfragen, wie die Verhältnisse waren.
Okay.
Oder man sagt dann, ja, der Erblasser hat bestimmte Sachen einfach, es war immer ein gutes Verhältnis und er hatte, es wäre im Interesse des Erblassers gewesen, wenn das Enkelkind auch einen Teil bekommt.
Okay, also das heißt, du hast das Testament ja dann schon eröffnet, du hast es schon gelesen.
Ja.
Und du weißt um die Unklarheiten im Testament und greifst dem Richter sozusagen vor, indem du, beziehungsweise greifst ihm nicht vor, er ist derjenige, der das am Ende dann ausdeuten muss, nicht der Rechtspfleger, aber du guckst dir das insofern an, als du feststellst, welche Unklarheiten da bestehen könnten und versuchst schon damit aufzuräumen innerhalb des Gesprächs mit den Angehörigen.
Ja, manche Sachen kann man einfach im Gespräch besser klären, als wenn man, wenn es eben halt schriftlich geht.
Okay.
Wenn man die Leute dann da hat, dann kann man mit denen so ein bisschen sprechen. Und okay. Ich hatte letztens mal einen Fall da gehabt, da kam ein junger Mann aus der Schweiz und da hatte der Testator der war verheiratet und war auch noch verheiratet, hatte aber eine Lebenspartnerin. Hintergrund war, die erste Frau wollte sich auf gar keinen Fall scheiden lassen.
Aha.
Dem hat er stattgegeben, ja, aber er wollte auch seine Lebensgefährtin bedenken. Und wenn man dann so ein bisschen so den Hintergrund weiß, dann wusste man auch, warum manche Sachen halt so waren. Und dann hatte er seiner Lebensgefährtin ein bestimmtes Grundstück aus seinem Erbe, er hatte noch mehr gehabt, er war recht wohlhabend, hatte ein bestimmtes Grundstück der Lebensgefährtin vermacht, hat da aber dann auch gesagt, aber wenn sie nicht mehr stirbt, soll es wieder zurück in die Familie gehen. Ah. Also da sind dann manchmal schon mal ganz interessante Gedankengänge.
Ja, okay. Ja, gut. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was man für Fehler bei der Errichtung von Testamenten machen kann oder wie es auch um unklare Formulierungen steht und so weiter. Aber es gibt ja noch so ein Kernthema bei Testamenten, was viele Leute sicherlich beschäftigt. Und das ist sicherlich auch das Thema Enterbung. Kann ich denn jemanden tatsächlich enterben?
Ja, das kann man. Und da gibt es auch verschiedene Formen. Entweder man spricht es im Testament ganz klar aus, mein Sohn soll enterbt werden, aus dem Grunde, keine Ahnung, oder indem man einfach andere Erben einsetzt, außer den Sohn, dann ist der Sohn auch enterbt, also die Möglichkeit besteht auch.
Und kriegen die dann tatsächlich gar nichts, die Leute, die eigentlich gesetzliche Erben wären?
Dafür haben wir den Pflichtteil.
Das
hat der Gesetzgeber, der war dann doch nicht ganz so hart. Mhm. Der hat dann eben halt für den Fall vorgesehen, wenn man eben halt vom ausgeschlossen ist, aber doch erbteilsberechtigt wäre, dann bekommt man den Pflichtteil.
Okay. Also das heißt, wir haben ja uns in der vorletzten Folge darüber unterhalten, wie hoch der Pflichtteil da ist. Und auch wer ihn bekommt. Und wir sind ja da zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise haben da einfach nochmal beleuchtet, dass die gesetzlichen Erben, die tatsächlich pflichtteilsberechtigt sind, ja nur die Erben in gerader, die Verwandten in gerader Linie sind, also die Eltern und die Abkömmlinge, das heißt die Kinder beziehungsweise die Enkel, je nachdem, wer da noch so noch lebt, und der Ehegatte oder die Ehegattin. Das heißt also, wenn ich jetzt Wie ist denn jetzt die Konstellation angenommen? Ich habe nur noch Geschwister und das wären meine gesetzlichen Erben, aber ich enterbe die, weil ich sage, ich möchte mit denen nichts zu tun haben, das soll alles an das Tierheim gehen oder sowas. Sind die denn dann noch pflichtteilsberechtigt? Nicht, oder?
Nein, die sind dann nicht mehr pflichtteilsberechtigt.
Okay.
Dann bekommt
also das heißt, die kriegen tatsächlich nichts, die sind enterbt, Punkt.
Ja.
Okay. Und es gibt ja noch verschiedene andere Voraussetzungen, unter denen man tatsächlich auch jemanden, der pflichtteilsberechtigt wäre, enterben könnte. Aber das sind ja ganz kuriose Fälle, die treten wahrscheinlich auch in der Praxis nicht so häufig auf. Was ist das denn? Also was steckt denn dahinter?
Ja, die gibt es tatsächlich. Das sind auch so richtig Härtefälle, die auch ein bisschen schockierend sind. Da hatte ich in der Vergangenheit einen Fall gehabt, da hat der junge Mann seine Mutter umgebracht. Der war psychisch krank. Und
Also der Sohn wäre der Erbe gewesen, aber er hat seine Mutter tatsächlich umgebracht.
Er hat die Tatsache umgebracht. Und das ist dann so ein Fall, wo der Gesetzgeber sagt, das ist ein Fall von Erbunwürdigkeit und er erbt dann nicht. Und da erlebten noch die, also Oma und Opa von dem jungen Mann und auch von der, oder die Eltern von der Erblasserin, also und die mussten ja das dann eben geltend machen.
Okay.
Das war schon ein sehr schockierender, trauriger Fall.
Ja.
Also.
Okay. Und das heißt also, das ist dann, wenn jemand erbunwürdig ist, indem er zum Beispiel sowas gemacht hat, indem er tatsächlich die Ursache sozusagen für den Tod dieser Person war, des Erblassers, dann ist er nicht mehr erbberechtigt, auch wenn er gesetzliche Erbe gewesen wäre als Sohn.
Ja, und das muss aber rechtskräftig festgestellt werden, dass er erbunwürdig ist.
Okay. Das macht dann der Richter, oder?
Das macht der Richter. Ja. Die Eltern halt muss dann den Antrag stellen und der Richter muss das dann feststellen. Und er ist dann quasi durch diesen rechtskräftigen Erbunwürdigkeitsbeschluss
enterbt
worden. Genau.
Okay. Ja, es gibt ja verschiedene Sachen darüber hinaus, die man im Testament anordnen kann. Das Enterben ist ja sozusagen eigentlich nur ein Randeffekt. Eigentlich gibt es ja viel wichtigere Dinge, über die man da verfügen möchte. Vor allem natürlich, wer die Erben sind. Aber ich habe mit meinen Hörern schon besprochen, dass es ja eine Faustformel gibt sozusagen, die man sich merken kann, nämlich Eva für die Erbeinsetzung, das Vermächtnis und die Auflage, die man eben verfügen darf im Testament. Also grundsätzlich sind es ja diese drei Dinge, die man verfügen kann. Mhm. Und im Rahmen der Auflage hatte ich da in meiner Sachfolge so kurz den Testamentsvollstrecker erwähnt. Und jetzt einfach nochmal die Frage, wie ist das denn eigentlich rein praktisch? Was macht denn so ein Testamentsvollstrecker? Was ist das überhaupt? Wofür braucht man einen Testamentsvollstrecker?
Ja, der Testamentsvollstrecker wird vom Erblasser eingesetzt. Oft ist das so, wenn wirklich viele Immobilien vielleicht zum Erbe gehören oder auch andere, vielleicht auch Aktien oder so Sachen, dann wird oft dann ein Testamentsvollstrecker eben beauftragt. Und ja, der setzt quasi den Willen des Erblassers durch. Der übernimmt dann quasi so die Führungsposition von allen Erben. Solange der wirkt, können die anderen über ihr Erbe nicht verfügen, sondern der verwaltet das erstmal. Und da gibt's ja auch verschiedene Formen der Testamentsvollstreckung. Ja, aber der Grundsatz ist wirklich so, der soll praktisch den Willen und das Erbe des Verstorbenen verwalten.
Okay. So, dann gibt's ja noch verschiedene andere Sachen. Wir reden ja jetzt gerade so ein bisschen darüber, was man alles im Testament festlegen kann. Na, wir haben ja jetzt gesprochen über Testamentsvollstrecker, über Enterbung, ne, Erbeinsetzung. Nehmen wir mal folgenden Fall an. Also ich bin verheiratet, im Grunde in einer glücklichen Ehe. Aber ich würde jetzt ein gemeinschaftliches Testament mit meinem Partner aufsetzen und ich sterbe jetzt als Erster. Und da ist jetzt jede Menge Geld, was eigentlich in der Familie sein soll. Es tritt der Fall an, dass mein überlebender Ehepartner nochmal heiraten möchte. Dann wäre es ja so, haben wir ja schon gelernt, dass nach gesetzlicher Erbfolge der Ehegatte immer mit drin hängt in der Erbfolge, ne? Mhm. Und was wäre denn jetzt meine Möglichkeit, um das Erbe in meiner Familie zu halten? Also in dem Moment, wo ich sterbe, geht ja mein Geld über zum Teil auf meinen Ehepartner. Und der hat ja dann sozusagen einen Teil meines hinterlassenen Vermögens in seinem Vermögen und das würde ja wiederum auf den neuen Ehepartner übergehen. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich dafür sorgen, dass das von mir vererbte Geld in meiner Familie bleibt?
Ja, da gibt's tatsächlich eine Möglichkeit. Man nennt das die Wiederverheiratungsklausel. Also für den Fall kann der Erblasser dann ja bestimmte Vorkehrungen treffen. Das ist natürlich sehr kompliziert. Wenn man sowas vorhat, sollte man das lieber durch jemand dazuziehen, der einen ein bisschen da berät und unterstützt.
Okay. Also das heißt, du würdest sagen, in so einem Fall dann lieber zum Notar, notarielles Testament sollte in so einem Fall gemacht werden am besten?
Oder? Ja, also ich würde mir da schon ein bisschen Hilfe holen, weil das schon sehr kompliziert und umfangreich ist.
Ja, okay. Also ich denke auch, es ist besser, wenn wir da nicht genauer drauf eingehen. Sagen wir mal so, es dauert lange, bis man das im Studium versteht und das dann in so einem Podcast kurz mal zu erklären, ist eine schwierige Kiste. Aber einfach nur so als Randinformation, es gibt die sogenannte Wiederverheiratungsklausel, das wäre eine Vorkehrung, die man treffen kann, um einem solchen Fall wie vorhin geschildert vorzubeugen. Genau, wir haben ja schon viel über Pflichtteile gesprochen und wem der zusteht und in welcher Höhe und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir ja immer noch beim Testament und den Anordnungen, die wir treffen können. Und wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, wir haben wirklich also ein schönes Grundstück mit einem freistehenden Häuschen. Das ist ja heutzutage gerade bei der aktuellen Immobilienwertlage absolut, also enorm viel Geld wert. Und alles Geld, was zurückgelegt war, ist bislang durch die Eheleute, von denen jetzt einer gestorben ist, leider in dieses Haus investiert worden. Das heißt, wir haben da wirklich einen richtigen Betonschatz stehen. Ansonsten ist aber keine Kohle da. Nach den Beerdigungskosten ist nichts mehr auf dem Konto. Und wir haben ja jetzt trotzdem Pflichtteilsberechtigte. Wir nehmen an, wir haben jetzt ein Testament gemeinschaftliches Testament, die Eheleute haben sich gegenseitig zu Erben eingesetzt. Und es gibt aber noch einen Sohn oder eine Tochter oder so. Und die hätten jetzt natürlich einen dicken Pflichtteil zu erwarten. Wenn wir jetzt von der Hälfte des Erbteils ausgehen und wir gehen jetzt davon aus, wir haben den absoluten Standardfall, die sind ohne Ehevertrag verheiratet, dann wäre ja halb-halb, Ehegatte halb, Kind halb. Beim Pflichtteil haben wir gelernt, es ist der halbe gesetzliche Anteil, das heißt die Hälfte von der Hälfte wäre das Viertel. Es würde ihm ein Viertel zustehen. Wenn wir jetzt ein Haus haben mit einem Wert von 400.000 Euro, dann würden dem Kind 100.000 Euro zustehen. Das Aber ist es Menge. Ist keine Kohle da. Ja. Wie kann ich mich denn vor sowas schützen, bevor ich dann in meiner Not das Haus, in das ich so viel rein investiert habe und in dem ich bleiben möchte, weil ich da mein Leben mit meinem verstorbenen Mann, Frau, was auch immer verbracht habe?
Ja, man kann im Testament die Kinder ganz dezent darauf hinweisen, dass sie es bitte unterlassen sollen.
Okay.
Also das nennt man im Fachbereich die Pflichtteilsstrafklausel. Das ist dann so, dass wirklich dann darauf hingewiesen wird, wenn die Kinder wirklich ihr Pflichtteil fordern, dass sie enterbt sind, dass sie also wirklich sonst nichts erben. Und ja, das machen die Notare, glaube ich, ganz gerne und das wirkt wohl, glaube ich, auch.
Okay. Also das ist ja dann oft im Zusammenhang mit der Erbeinsetzung nach dem Letztversterbenden. Ne? Also die Konstellation wäre dann ja, das haben meine Hörer auch schon gelernt in meiner letzten Folge, wo es unter anderem auch darum ging, was ein Berliner Testament ist. Das wäre ja die klassische Konstellation des Berliner Testaments. Die beiden Eheleute setzen sich als Alleinerben nach dem Erstverstorbenen ein und Schlusserbe wird dann das Kind. Und dann würde die Pflichtteilsstrafklausel ja lauten, wenn du, lieber Sohn, liebe Tochter, nach dem Versterben des Ersten von uns deinen Pflichtteil geltend machst und dann eben den Überlebenden von uns zum Auszug und dem Verkauf des Hauses zwingst, dann ist die Strafe, die dir dafür blüht, dass du nach unserem Letztversterbenden, nach dem Letzten von uns, auch nur den Pflichtteil bekommst. Ne? Das heißt, der wäre ja dann quasi enterbt im Sinne der gesetzlichen Erbfolge, dass ihm dann auch nach dem Letztverstorbenen nur noch der Pflichtteil zustimmt. Ja. So ist es dann.
Ja,
ne?
Genau so ist das.
Okay.
Ja, genau.
Also das heißt, er würde zweimal den Pflichtteil kriegen. Einmal nach der Mutter oder dem Vater, je nachdem, wer zuerst verstirbt. Und dann eben nach dem anderen Elternteil, der danach verstirbt, auch nur den Pflichtteil.
Auch noch den, genau.
Okay. Genau. Gibt es irgendwelche Mythen oder Irrglauben rund um das Thema Testamente, mit denen du gerne aufräumen möchtest? Wir haben ja schon über die Fehler beim Errichten gesprochen und handschriftliche Testamente und dass die nicht computergeschrieben sein dürfen und sowas alles. Gibt es da noch irgendwas, womit du aufräumen möchtest?
Ja, gut, also ein Mythos ist, wie man es aus dem Fernsehen kennt, dass der Rechtspfleger oder der Notar die Leute dann zu sich ins Büro einlädt und dann ganz förmlich das Testament eröffnet und dann das Testament vorliest. So ist es in der Praxis nicht. Der Rechtspfleger öffnet das Testament in einer stillen Stunde und setzt darüber ein Protokoll auf und dieses Protokoll wird dann mit der Abschrift des Testamentes den Erben dann übersandt. Ja, so wie aus dem Fernsehen, wie gesagt, ist es nicht, weil die Zeit hat das Nachlassgericht nicht.
Und der Notar macht es im Zweifel eher auch nicht.
Nein. Also die Zeit haben wir nicht,
okay.
Nein.
Okay. Hast du noch irgendwelche ungewöhnlichen Fälle, von denen du uns erzählen willst? Gibt es irgendwelche interessanten Fälle, irgendwelche Testamente, die dir so, oder Fälle im Zusammenhang mit Testamenten, die dir so spontan in den Kopf springen, wo du sagst, das ist spannend, das möchte ich erzählen.
Ja, ich hatte letzte Woche eine Frau gehabt, die ist zu mir gekommen und da ist der Onkel verstorben und sie sagt, ihr Onkel war Pfarrer gewesen und hat seine Haushälterin eingesetzt. Sie konnte mir aber nur eine Kopie dieses Testamentes überreichen. Die Haushälterin sei momentan auch so ein bisschen durcheinander, so leicht anfangende dement. Und die hatten, nachdem dann der Onkel verstorben war, im ganzen Haus nach einem Testament gesucht. Es waren Schließfächer da, da haben die auch geguckt. Und dann kamen die von der Bank und hatten in dem Schließfach nichts gefunden. Und als sie dann wieder nach Hause kamen, lag auf einmal ein Ordner geöffnet, wo dann diese Kopie des Testamentes auf einmal auftauchte, in dem die Haushälterin, die wohl anscheinend auch über Kontovollmachten so verfügte, eingesetzt worden war als alleinige Erbin. Ja, die waren sehr pflichtbewusst und haben mir diese Kopie abgeliefert. Ja gut, wir müssen es eröffnen Und ja, da muss.
Aber normalerweise werden ja nur Originale eröffnet.
Ja, aber wenn die mir ein Eidesstatt versichern, dass sie das Original nicht wiederfinden, dann muss ich auch die Kopie eröffnen. Und das ist dann eine Sache der Ausdeutung und der Wertung des Richters, wenn aufgrund dieses Testamentes vielleicht ein Erbschein beantragt wird. Das ist dann nicht meine Sache, aber ich muss es auf jeden Fall eröffnen. Ja gut, die Sache ist noch offen. Ich bin gespannt, was daraus wird.
Okay. Und gibt's sonst noch irgendwelche Kuriositäten, irgendwelche Fälle, die dir spontan einfallen? Testamente auf Zettelchen, Testamente auf Bierdeckeln oder auf Servietten oder irgendwelche traurigen, besonders traurigen, tragischen, lustigen, was auch immer für...
Ja, also das ist mir noch nicht begegnet. Das Einzige, was ich mal hatte, war, dass, es ist ein Testament gemacht worden, die Erben haben alle ausgeschlagen und der Erblasser war in irgendwelche Geschäfte mit Grundstücken verwickelt, wo er wohl auch Opfer von Betrug geworden ist. Und nachdem alle Erben ausgeschlagen haben, habe ich eine Nachlasspflegschaft eröffnet. Und dann,
was ist das, eine Nachlasspflegschaft?
Ja, also wenn keine Erben da sind und wenn aber wirklich noch Nachlass da ist, irgendwelche Konten oder Grundstücke, dann muss das Nachlassgericht diese Sachen sichern. Und das machen wir da, indem wir jemanden beauftragen, der hingeht und guckt, was ist noch da und eben auch guckt, wo sind noch Erben, kann ich noch Erben finden. Das ist dann so der Nachlass, das die Nachlasspflegschaft.
Also das ist dann ein Externer, der dann so eine Art Bestandsaufnahme durchführt.
Genau.
Und dem Nachlassgericht dann darüber berichtet, was da ist und wie das abgewickelt wird und der sich darum kümmert, dass das erhalten bleibt oder...
Dass das erhalten bleibt und vielleicht auch Schulden, die da noch zu begleichen sind, was weiß ich, Stadtwerke oder sonstige Geschichten, dass der das dann auch davon zahlt. Und also mich hat dann ein Steuerberater angeschrieben. In diesem Schreiben hat er geschrieben, ihm wäre zugetragen worden, dass er als Testamentsvollstrecker in bezüglich dieses Nachlasses eingesetzt worden wäre und legt mir dann einen kurzen Text vor, in dem der Erblasser auch wirklich unterschrieben hat. Und da steht auch drin, dass er diesen Steuerberater im Falle, falls ihm etwas zustoßen sollte, auch insoweit beauftragt.
Als Testamentsvollstrecker?
So deutlich hat das nicht geschrieben, sondern das müsste man jetzt ausdeuten. Ja. Daraufhin habe ich ihn gebeten, mir das Original einzureichen und dann hat er mir einen Vertrag über irgendwelche Immobiliengeschäfte übermittelt und auch eben diesen Text, den er mir schon in Kopie gegeben hat. Und das habe ich jetzt eröffnet. Ja, und das ist jetzt die Frage, ist dieser Steuerberater wirklich als Testamentsvollstrecker eingesetzt worden oder als Erbe? Ja, das muss der Richter jetzt ausdeuten. Okay. Was daraus geworden ist, kann ich noch nicht sagen. Man muss natürlich auch die Schriftbilder vergleichen, ob die Unterschrift von dem Erblasser identisch ist mit dem Text, der geschrieben worden ist. Da hatte ich ein bisschen Zweifel gehabt, aber das habe ich jetzt dem Richter vorgelegt, dass er mir das ausdeutet und dann müssen wir mal gucken, was draus geworden ist.
Okay, also zwei offene Fälle, von denen wir noch nicht wissen, wie sie aussehen.
So ist das.
Okay. Vielen Dank, liebe Jutta, für den spannenden Einblick in deine Arbeit und auch nochmal in das Thema. Hast du denn noch irgendwelche Ratschläge, Tipps, irgendwas, was du den Hörern in dieser Folge noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich würde sagen, man sollte seine Angelegenheiten und auch seinen Nachlass regeln und man sollte auf jeden Fall, wenn man einen bestimmten Wunsch hat, auch ein Testament machen. Man muss es ja nicht beim Nachlassrecht abgeben, man kann es auch selber zu Hause hinterlegen. Also ich denke mal, wenn man ein Testament gemacht hat, ist man gut aufgestellt.
Okay, also du würdest schon sagen, auch nochmal abschließend, Testamente sind auf jeden Fall eine gute Variante, um auf der sichereren Seite zu sein, was seine nachlassrechtlichen Belange angeht oder die Dinge zu regeln, die man für sein Ableben möchte.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Okay.
Das würde ich auch machen.
Okay, gut. Vielen Dank, Jutta, dass
Sehr
du noch
gerne.
Mit mir gesprochen hast.
Ja, danke schön.
Und genau.
So, meine Lieben, wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert mich doch gerne da, wo ihr mich hört. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter. Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr mir gerne E-Mails schreiben, Kommentare auf Social Media, bei Instagram, Facebook hinterlassen. Dort findet ihr mich unter bitterechteinfach.podcast. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse info@bitterechteinfach.de. Wenn ihr tiefer in die Themen einsteigen wollt, die wir besprochen haben, schaut doch einfach mal ob es zu diesem Thema ein E-Book von mir gibt. Das könnt ihr für einen Mini-Preis über Amazon erwerben. Ihr findet meine Bücher auf meiner Website www.bitterechteinfach.de. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage bis ganz bald.